Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Ich grüße Sie hier aus dem Erzbistum Köln und ich freue mich wieder mit Ihnen über religiöse Themen, religiöse Dimensionen in Kinofilmen nachzudenken. Heute geht es um das Thema Gebet, um das Thema Beten. Wie beten Menschen? Wo beten Menschen? Ich möchte am Anfang ein Gebet sprechen, beziehungsweise einen Spruch über ein Gebet, über das Gebet von Franz von Sales. Er hat einmal geschrieben, das Gebet ist eine Quelle der Kraft, der Freude, der Geborgenheit und der Liebe. In ihm findet der Mensch vor dem Angesicht Gottes sein wahres Menschsein. Was er von Gott empfängt, wirkt in ihm und durch ihn und lässt die Spuren Gottes auf dieser Welt sichtbar werden. Ich glaube, dass man die Spuren Gottes überall in unserer Welt lesen kann. Und das heißt auch im Kino. Auch dort sind Spuren Gottes zu entdecken. Vielleicht sogar besonders, wenn es um das Thema Gebet geht. Vielleicht haben Sie sich selbst schon einmal ertappt, als Sie im Kino waren, dass Sie, als der Film eine überraschende Wendung nahm oder wo Sie sich erschreckten, dass Ihnen ein Stoßgebet entlockt wurde und Sie "Oh mein Gott" gesagt haben. Oder als Sie Angst verspürt haben oder Spannung spürten, dass Sie ein leises "Bitte, bitte nicht" sagten. Oder wenn etwas sehr Freudiges im Kino geschah, der Film eine gute Wendung bekam, dass Sie vom Herzen Danke sagen konnten, egal was die Menschen um Sie herum dachten. Vielleicht haben Sie aber auch in Kinofilmen letzter Zeit das Gebet entdeckt, dass Filmschauspieler in der Filmhandlung anfingen zu beten in unterschiedlichen Situationen. Mir ist das in letzter Zeit passiert, als ich zum Beispiel Sophie Scholl gesehen habe und dort, wie Sophie im Gefängnis wartend auf ihre Verurteilung sich an Gott wendet, in ganz kleinen Stoßgebeten oder wo sie Psalmen zitiert und diese ihr Kraft geben. Oder in dem Film Avatar, was auch sehr stark geprägt ist durch das gemeinschaftliche Gebet, was den Bewohnern dort in dem Film Avatar die Kraft gibt und Gemeinschaft stiftet. Oder auch im Film Spider-Man 1 oder Die drei Musketiere, wo selbst in solchen Blockbustern das Vaterunser nicht fehlen darf. Mitunter aber öffnet und schärft ein Film die Sinne, konfrontiert derart mit bewegten Bildern und bewegenden Geschichten, dass einem wirklich der Atem stockt. Dann mag ein Gebet schon begonnen haben. Sowohl populäre als auch künstlerisch ambitionierte Filme lassen Betende auf der Leinwand zu Wort kommen und führen deren Zwiesprache mit Gott den Zuschauer vor Augen. Dazu möchte ich heute exemplarisch auf einige solcher Filme hinweisen. Filme, die Blockbuster waren, also sehr erfolgreiche Kinofilme, und kleinere künstlerische Filme. Doch zunächst einmal, bevor ich mit dem ersten Film, mit dem Film In deinen Händen anfange, hören wir eine kurze Musikpause. Der heilige Augustinus hat schon gesagt, wer singt, betet doppelt. Und so hören wir in dieser Sendung auch musikalische Beiträge, die Gebet in Musik umsetzen. Und Gebet wird auch nicht nur im Medium Musik dargestellt und umgesetzt, sondern auch eben im Kino. Ich möchte anfangen mit einem Filmbeispiel, und zwar dem Film In deinen Händen. Lehre mich beten, bittet eine junge Frau, die nahezu gleichaltrige Gefängnisseelsorgerin. Anna geht sogleich in medias res. Sie schlägt dann Kate vor, ihr nachzusprechen: Vater unser. Zeile für Zeile, bitte um Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung. Diese Worte gehen Anna nicht mehr von den Lippen. Sie ist bei sich selbst und ihrem Problem angekommen. Die Worte Jesu bringen es nämlich auf den Punkt. Selten hat man das Vater unser so lebensnah auf der Leinwand erlebt, wie in Annette K. Olsons In deinen Händen, der das Ringen der unverhofft schwangeren Protagonistin um eine Entscheidung angesichts ihres möglicherweise behinderten Kindes zeigt. Welchen Angaben vertrauen, welchen Prognosen folgen, welche Werte beachten und wie als Christin entscheiden. Wer vor der Leinwand sitzt und nicht unmittelbar betroffen ist, mag entscheiden. entspannter beten und führe uns nicht in Versuchung. Doch wenn man selbst vor einer Versuchung steht, betet man diese Worte vielleicht anders. Und dies zeigt der Film In deinen Händen. In deinen Händen, so die Regisseurin, sei ein Film über den fehlenden Mut oder die erforderliche Kühnheit, sein Leben in die Hände eines anderen zu legen. Um Letzteres geht es auch, nämlich beim Gebet. Sein Leben in die Hände eines anderen legen, in die Hände Gottes. Es geht um das Sich-Einlassen des Menschen auf die Transzendenz seines eigenen Wesens, die, kurz gesagt, in Akten des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zum Ausdruck kommt. Glücklich, wem das Kino erfahren lässt, was Theologen in Lexikonartikeln ebenso abstrakt wie prägnant auf den Begriff bringen. In deinen Händen zeigt, was passiert, wenn die Hoffnung dem Misstrauen unterliegt, wenn der Glaube von Vernunft beherrscht wird und wenn der Schmerz größer ist als die Liebe und so das Beten erschwert. Eine andere Bitte des Vaterunser betont der südafrikanische Film Forgiveness. Der Titel Forgiveness deutet das theologische Potenzial bereits an. Worum geht's? In einem Dorf mit dem vielsagenden Namen Pater Noster sucht ein weißer Ex-Polizist die farbige Familie auf, deren Sohn er während der Apartheid-Zeiten erschossen hat. Am Ende der Begegnungen und der Auseinandersetzung, die von Sprach und Hilflosigkeit auf beiden Seiten gekennzeichnet ist, von Scham und Schuldgefühlen ebenso wie von Zorn und Hass, versammeln sich alle Beteiligten am Grab des Getöteten, um gemeinsam ein Vaterunser zu beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eingeständnis unaufhebbar Gebrochenheit, Erweiterung der Perspektiven, der Film ist viele Fragen offen. Formen und Inhalte von Gebeten sind sehr vielfältig. Im Buch der Psalmen in der Bibel erkennt man in den Gebetstexten eine ganz große Bandbreite an Gefühlen, an Reaktionsweisen und Beziehungsmustern. Artikuliert wird alles, was unser Leben trägt. Angst, Dankbarkeit und Staunen, Freude und Leid. Man spart weder mit Bitten und Wünschen, noch mit Flüchen und Klagen. Im Film Battle Tenant schreit der Protagonist, ein Polizist, vor dem Christus, den er sich vorstellt, seinen Ärger, seine Wut, aber auch seinen Schmerz heraus. Er schreit Christus an, hast du mir irgendwas zu sagen? Wo zur Hölle warst du? Ich habe so viel Böses getan. Ich bitte dich, hilf mir, vergib mir. Und er findet Vergebung in Christus, der ihn in Liebe anschaut. Ein weiterer Film, in dem das Gebet eine entscheidende Rolle spielt, ist der Blockbuster Forrest Gump. Wer hat diesen wunderbaren Film noch nicht gesehen? Millionen Menschen erfreuen sich an der Lebensgeschichte des Forrest Gump. Ich möchte nur auf zwei Stellen in diesem Film hinweisen. Zunächst sucht Forrest Lieutenant Dan, seinen Freund, am Silvesterabend in einem schäbigen Hotel auf. Nach anfänglicher Umarmung sehen sich die beiden ungleichen Männer durch die gemeinsamen Kriegserlebnisse so etwas wie zwangsläufig Vertraute geworden, einen TV-Gottesdienst an. Dan, der Rollstuhlfahrer, jeder körperlichen Stärke beraubt durch die Desillusionierung der Nachkriegszeit und von allem den Krieg als Farce entlarvenden Wahrheiten zutiefst in seinem Selbst verletzt, fragt Forrest den Menschen ohne Zweifel und Argwohn, voller Zynismus, ob er denn schon Jesus gefunden hat. Und Forrest Gump antwortet ihm ahnungslos, ich wusste gar nicht, dass ich ihn suchen soll. Der beinamputierte Lieutenant Dan schreit an einer anderen Stelle im Film all seine Wut Gott entgegen. In der Sequenz vom überreichen Fisch oder genauer gesagt Schrimpsfang lautet anfangs Forrests Frage, wie sollen wir denn nur welche finden? Lieutenant Dans suffisante Antwort ist, na, vielleicht solltest du um die Schrimps beten. Und schon sieht man den Titelhelden Forrest Gump inmitten eines Gospelchors beten. Also bin ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen, heißt es aus dem Off. Manchmal ist Lieutenant Dan auch mitgegangen, aber das Beten hat er, glaube ich, lieber mir überlassen. Dennoch ist beiden kein Erfolg beschieden. Das wiederum veranlasst Lieutenant Dan zur Bemerkung, wo zum Teufel ist denn dein Gott? Forrests Kommentar darauf, komisch, dass Lieutenant Dent das gerade gesagt hat, denn sofort danach hat Gott sich gezeigt. Ein wilder Sturm fängt an zu toben. Das Schiff wankt. Wasser peitscht über die Planken, doch Lieutenant Dan sitzt immer noch im Mastkorb. Du wirst dieses Boot nicht versenken, schreit er Gott entgegen. Was ist denn? Nennst du das etwa einen Sturm? Forrest hingegen bemerkt, also ich hatte Angst, aber Lieutenant Dan, der war wahnsinnig. Immer wieder wird dessen Aufbegehren, wird die Klage von gellendem Lachen unterbrochen. Es ist soweit, jetzt kommt der Showdown. Wird die Klage von gellendem Lachen unterbrochen. Es ist soweit, jetzt kommt der Showdown, du und ich. Ich bin hierher gekommen, nun hol mich. Du wirst dieses Boot niemals versenken. Dann zeigt plötzlich ein Fernsehbericht die Folgen der Verwüstungen und vermittelt schließlich, dass nur Forrests Fischkutter den Hurricane überlebt hat. Und von da an, so das Fazit, war das Shrimpfischen ein Kinderspiel. Scheinbar hat Gott das Gebet von Forrest erhört. Hören wir weiter ein Musikstück und gehen dann danach weiter mit einem weiteren Film. Kommen wir jetzt zu einem anderen Film, zu Schindlers Liste. Schindlers Liste gehört zu Steven Spielbergs persönlichstem Filmwerk. Und dieser Film, den viele von Ihnen sicherlich kennen, den man kennen sollte, beginnt mit einem Gebet. Beginnt mit Worten aus dem Kiddusch am Schabbatabend. Der Lobgesang gilt Gott dem Ewigen, dem König der Welt. Er dankt für die Frucht des Weinstocks. Betont insbesondere den Schabbat als Gedenken des Schöpfungswerkes und als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Das Gebet erinnert ferner an die Erwählung des jüdischen Volkes, geheiligt durch Gottes Gebote und geheiligt von allen Nationen. Die entsprechenden Bilder, 7 Einstellungen, sind farbig. 2 Kerzen werden entzündet. Man sieht die Betenden einen kleinen Becher mit Wein in den Händen des Vorbeters. Dann ist der Tisch verwaist. Die Kerzen brennen nieder. Noch hört man das Gebet. Schließlich endet aber der Gesang und die letzte Kerze erlischt. Die Kamera folgt dem aufsteigenden Rauch, bis der Rauch aufgeht in den Schornstein eines Zuges, der nach Auschwitz reinfährt. Schnitt. Diese Eingangssequenz von Schindlers Liste deutet schon voraus auf Vernichtung und Grauen. Auch wenn die Tötungsmaschinerie, wenn Gaskammern und rauchende Kaminschlote der KZs erst nach 150 Filmminuten zu sehen sind. Zu den großen Beterinnen im Kino zählt aber auch Bess McNeil. In einem Dorf an der nordschottischen Küste breitet die unbedarfte Frau ihr Leben vor Gott aus, ihre Liebe, ihre Sehnsucht, ihren Schmerz. Nie ist in den letzten Jahren im Kino so oft und so innig gebetet worden wie in dem Film Breaking the Waves von Lars von Trier. So sehr ist in Lars von Triers Film das Gebet integriert in die Persönlichkeit der Protagonistin, so sehr ist es der Nukleus ihres Handelns und Erleidens, dass man ihr ihren Glauben einfach glaubt. Bleibt Gott in den meisten Filmen stumm, sind in Breaking the Waves dessen Antworten zu vernehmen, nämlich aus Beths Mund mit einer tiefer gelegten Stimme. Was an Zwiegesprächen zu hören ist, mag nicht nur Wohlgefallen und Zustimmung auslösen. Transaktionsanalytisch betrachtet sind vor allem Bess Kind-Ich und Eltern-Ich an den Dialogen beteiligt. Anders gewendet, Breaking the Waves liefert reichlich Gesprächs- und Diskussionsstoff im Hinblick auf Glauben, Gebet und Gottesbild. Was ist das für ein Gott, der da zu Wort kommt? Welche Gottesvorstellung, was für eine Beziehung kommt in Bess Worten zum Vorschein? Wer sein Leben vor Gott zur Sprache bringt, wie Bess in Breaking the Waves, betet. Ganz gleich, was zum Ausdruck kommt, Zorn oder Zuneigung, bedachte oder unbedachte Worte, Sprachlosigkeit oder Schweigen. Antonia Birds Film Der Priester gibt davon ein beredetes Zeugnis. So heißt es in dem Film von dem Protagonisten: Ich sitze in meinem Zimmer, schweißgebadet, ich flehe ihn um Hilfe an. Da ist mein Gethsemane, gesteht Father Greg in einem älteren Kollegen. Der junge Priester weiß um den sexuellen Missbrauch Lisas durch ihren Vater, muss aber das Beichtgeheimnis wahren. Wenig später spricht er vor dem Gekreuzigten Klartext. Er ruft Jesus zu: Tu doch was. Hängt nicht einfach so darum. Tu was. Ein 14-jähriges Mädchen, würdest du sie vielleicht leiden lassen? Du würdest sagen: Dieses Mädchen bin ich. All das Leid dieser Welt wird durch sie verkörpert. Tu was. Dreimal betet der Priester dann das Vaterunser. Und die Parallelmontage zeigt, wie schließlich Lisas Mutter den Missbrauch aufdeckt. Dein Wille geschehe und erlöse uns von dem Bösen. Vater Gregs Gebet wird allem Anschein nach erhört. Not lehrt beten, ist eine bekannte Formel. In ausweglosen Situationen, in größter Gefahr, hilft oft ein Gebet. Und das populäre Kino macht sich diese volkstümliche Devise gern zunutze und spendet darüber hinaus den Trost der stimmigen Form. Ein erstes Beispiel dafür ist der Film Lola Rent von Tom Twikers. Bei ihrer dritten Runde läuft die Titelfigur Lola zeitweise wie in Trance und spricht ein kurzes Gebet. Sie sagt: Komm schon, hilf mir, bitte, nur dieses eine Mal. Ich laufe einfach weiter, okay? Ich warte, ich warte. Lola läuft weiter, beinahe vor einem Laster, dann ins Casino. Und eine Reihe unglaublicher Zufälle folgt bis zum glücklichen Finale. Zweites Beispiel ist der Film Pale Rider von Clint Eastwood. Clint Eastwoods Western, der auf etliche biblische Motive rekurriert. Anfangs zerstören Reiter eine Siedlung und töten den Hund einer jungen Frau. Nach dessen Beerdigung sucht Megan Wheeler Zuflucht im Gebet. Sie betet im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Aber Inzi, den Hund, vermisse ich. Er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Aber sie haben meinen Hund getötet. Vers um Vers ergänzt diese junge Frau die Worte des 23. Psalms mit ihrem eigenen Leben. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn in Ewigkeit. Aber zuerst möchte ich dieses Leben leben. Wenn du uns nicht hilfst, gehen wir alle zugrunde. Bitte, nur ein Wunder. Amen. Tradition und Situation, Trost und Schmerz, Glauben und Bitten verschmelzen in Megans Gebet. Eastwoods Inszenierung unterstreicht diesen Aspekt, indem er mit Hilfe von Überblendungen sowohl die junge Frau am Grab als auch einen Reiter zeigt, der von den Bergen herabkommt. Kurzum, Hilfe naht, der Erlöser kommt. Anders gewendet, Bitte und Zuversicht gewinnen einen Ausdruck, nicht nur im Gebet. Provokanter, weil ambivalenter, ist der Rückgriff auf Psalmverse im Kunstkino, zum Beispiel in dem Film City of God. Am Anfang von Fernando Meirelles Film steht die Geschichte der Wild Angels. Ein Blutbad zieht das Ende des kriminellen Trios nach sich. Mareko sagt: Ich hatte eine Vision, ich stieg aus, ich kehre zum Glauben zurück. Dann humpelt Alicate, ein weiterer Protagonist, davon. Seelenruhig bewegt er sich durch die titelgebende Vorstadt. Parallel ertönt der Beginn des 91. Psalms aus dem Off, in dem es heißt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, denn den errettet der Herr vor dem Strick des Jägers. Plötzlich zieht Alicate zwei Polizisten vor sich, die rufen: Stehen bleiben. Der jugendliche Gangster bleibt gelassen und setzt seinen Weg fort. Hände hoch, na los! Ein junger Mann, der Alicate mit geringerem Abstand folgt, wird nervös, dreht sich um und rennt davon. Die Polizisten folgen ihm. Ihre Schüsse übertönen die folgenden Psalmworte. Dann hört man: Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Alicate kommt heil davon. Einerseits wirkt das zitierte Gebet wie ein zweischneidiger, wenn nicht gar zynischer Kommentar angesichts der Polizisten, die die Taschen des Getöteten durchsuchen, dessen Unschuld feststellen und den Mord vertuschen. Andererseits illustriert die Sequenz wieder alle weltliche Logik, wieder alle Gerechtigkeit, die theologische Spitze der ersten beiden Psalmverse. Dies unterstreicht auch der lapidare Schlusskommentar des Films. Alicate hatte sein Schicksal in die Hände Gottes gelegt. Wie geht beten? Wie kann man beten? Was kann man beten? Um dem auf die Spur zu kommen, lohnt es sich, den Film Bruce Allmächtig sich anzuschauen. Bruce Allmächtig, auch ein Film, den viele kennen, den viele vielleicht aus dem Religionsunterricht kennen oder aus dem Einsatz bei der Firmenvorbereitung, weil er oft gerne genommen wird, wenn es um das Thema Gebet geht. Worum geht's in Bruce Allmächtig? Gott stattet den Titelhelden für die Dauer einer Woche mit seinen Gaben aus. Dennoch geht etliches schief. Die Beziehung mit Grace geht für Bruce in die Brüche. Schließlich kniet Bruce verzweifelt im Regen auf dem Highway nieder und betet: Du hast gewonnen, Gott. Ich beuge mich deinem Willen. Dann Musikeinsatz, gleißendes Licht. Zeigt Gott sich erneut? Nein. Bruce wird von einem Laster überfahren. Im Himmel fordert Gott Bruce auf zu beten. Dieser formuliert: O Herr, speise die Hungrigen und schenke der Menschheit Frieden auf Erden. Bruce fragt sogleich nach: Wie war mein Gebet? Toll, entgegnete ihm Gott, wenn du Miss America werden willst. Beide kommen auf Grace dann zu sprechen. Und Gott fragt Bruce: Willst du sie wiederhaben? Nein, entgegnete Bruce, ich will, dass sie glücklich wird. Er entfaltet den Gedanken und gesteht schließlich: Ich will, dass sie jemanden kennenlernt, der sie genauso sieht, wie ich sie jetzt sehe, durch deine Augen. Daraufhin sagt ihm Gott: Na, das ist doch mal ein Gebet. Das war gut. Welche Beziehung habe ich zu Gott? Kann ich mich in allen Situationen an ihn wenden? Kann ich auch mit ihm streiten? Wie stelle ich mir Gott vor? Warum ist es nicht so, dass Gott einfach alle Gebete erfüllt, so wie man sie wünscht? Singend beten. Warum nicht? Der Film Vaya con Dios bezieht einen großen Teil seines Charmes aus dieser Tatsache, dass die Protagonisten Kantorianer sind. Kantorianer, so die Konstruktion, glauben, dass der Heilige Geist Klang ist und dass sie im Gesang bei Gott sind. Von Beginn an wird in dem Film Vaya con Dios viel gesungen, folglich auch damit viel gebetet. Mehrmals ertönt die Motette Tu solus qui facis mirabilia, ein Lobpreis des Schöpfers. Das Kirchenlied Wer nur den lieben Gott lässt walten, bringt Glauben und Vertrauen zum Ausdruck. In Vaya con Dios führt es die drei Mönche wieder zusammen, ohne große Worte, durch Schönheit und Kraft eines Gesangs, der in die tiefen Schichten der Seele vorzudringen vermag. In dem österreichischen Dokumentarfilm Jesus, du weißt, beobachtet die Kamera sechs Menschen aus Österreich bei der für unsere Gesellschaft wohl intimsten Sache der Welt, eben beim Beten. So verschieden die Hauptdarsteller sind, verbindet sie alle der Glaube an Gott. Sie alle, wie zum Beispiel der junge Student, die pensionierte Chemielehrerin oder die mit einem Moslem verheiratete Mutter von zwei Kindern, reden mit Jesus und mit Gott, klagen ihm ihr Leid, schimpfen mit ihm, danken ihm und äußern ihre Einsamkeit, Wünsche und Sehnsüchte. Und sie vertrauen ihre intimsten Gedanken und Fantasien an. Mal ist Jesus für sie Vater und Freund, mal Heiland und Retter, mal Wegweiser, mal Klagemauer, dann wieder Redender, Schweigender oder Liebender und manchmal sogar ein Verbündeter oder Komplize. Jedes der sechs Porträts zeigt eine individuelle Glaubensvorstellung und Gebetspraxis. Dies hilft, über das eigene Gebet nachzudenken oder gar zum Beten neu inspiriert zu werden. Man kann sich die Frage stellen, welche im Film geäußerten Gebete wirken auf mich grotesk oder gar unchristlich? Gibt es beim Beten spezielle Regeln? Was macht ein Gebet aus? Worum soll man beten und worum lieber nicht? Was bedeutet es, in Vollmacht zu beten? Was kann dann ein Gebet bewirken? Unterscheidet sich ein Gebet, das nur ein Lippenbekenntnis ist, von dem Gebet, dass im Vertrauen gesprochen wird? Ist es überhaupt sinnvoll zu beten? Der Dokumentarfilm Jesus, du weißt, gibt darauf zahlreiche Antworten. Hören wir wieder ein weiteres Musikstück, bevor wir dann zum letzten Teil der Sendung kommen. Ein weiterer Film, der in das Gebet einführt, beziehungsweise zeigt, wie stark ein vertrauendes Gebet sein kann und welche Auswirkungen es hat, ist der Film Pommette, ein französischer Film von Jacques Dollon aus dem Jahr 1996. Und vielleicht passt der Psalm 4 ganz besonders zu diesem Film. Im Psalm 4 heißt es, wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, du mein Retter. Du hast mir Raum geschaffen, als mir Angst war. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen. Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre? Warum liebt ihr den Schein und sind auf Lügen? Erkennt doch, wunderbar handelt der Herr an den Frommen. Der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe. Ereifert ihr euch, so sündigt nicht. Bedenkt es auf eurem Lager und werdet stille. Bringt rechte Opfer dar und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer lässt uns Gutes erleben? Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe ein. Denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. In diesem Psalm kommt alles zum Tragen, was uns Menschen im Herzen bewegt. Trauer, Angst, Freude, Sorge. Und all dies wird wunderbar in dem Film Pommette wiedergespiegelt. Wenn der Film beginnt, ist die Katastrophe schon passiert. Pommette, ein kleines Mädchen von 4 Jahren, lutscht an ihrem Daumen, der Arm steckt in einem Gips. Ich werde dir einen kleinen Hund auf den Gips malen, sagt ihr Vater zu ihr. Und erzählt ihr dann, dass es ihrer Mama gar nicht gut geht und die Ärzte glauben, dass sie sterben wird. Wenig später ist es dann Gewissheit. Während Pommette mit dem Schrecken und einem gebrochenen Arm davonkommt, überlebt ihre Mutter den Autounfall nicht, den sie selbst verursacht hat. Jacques Dollons Film taucht ein in Pommettes grenzenlose Trauer, in ihre unauslöschliche Sehnsucht nach der Mutter, in die Gefühls- und Gedankenwelt eines kleinen Kindes, das eine traumatische Verlusterfahrung verarbeiten muss. Pommette ist ein Film über den Tod, der sein Thema wie selbstverständlich aus der Kinderperspektive behandelt. Die Kamera bleibt ganz dicht bei den jungen Hauptdarstellern und ist immer auf ihrer Augenhöhe. Das bedeutet, dass wir von den Erwachsenen oft nur die Unterkörper sehen in dem Film. Konsequent fehlen jegliche Dialoge zwischen den Großen. Sie meinen es natürlich alle gut, aber Gespräche, welche die Kinder wirklich erreichen, gibt es nur selten. Stattdessen zeigt der Regisseur mit viel Geduld und großem Einfühlungsvermögen, wie Kinder miteinander über den Tod und die Toten reden, was sie über Gott denken und wie sie zu ihm beten, wie sie sich selbst auch gegenseitig trösten. Pommette wird von ihrem Vater vorübergehend zu ihrer Tante Claire gebracht. Die erzählt ihr die Ostergeschichte und davon, dass alle Toten einmal auferstehen werden. Ja, aber wann? Pommette möchte ihre Mutter jetzt wiederhaben. Sie will die Heilsbotschaft im Fall ihrer Mutter sofort umgesetzt sehen. Von nun an wartet sie nicht nur beharrlich auf ihre Rückkehr von den Toten, sondern sucht auch ebenso unbeirrt nach der Mutter. Pommette fleht zu Gott und hat nur den einen Wunsch, wieder mit ihrer Mutter vereint zu sein. Das ist ihr einziges Gebet. Damit dieses Gebet in Erfüllung gehen kann, ist sie sogar bereit, in einem Sommercamp eine Reihe von Mutproben zu bestehen. Doch auch diese Anstrengungen bleiben ergebnislos. Gott antwortet scheinbar nicht auf ihre Gebete. Gott ist gegen mich, lautet Pommettes Schlussfolgerung. Er ist wohl verärgert oder vielleicht sogar wütend auf mich. Schließlich ist sie so verzweifelt, dass sie selbst sterben will, um bei ihrer Mutter sein zu können. Die Erwachsenen sind genauso vom Tod überfordert, vor allem Pommettes Vater. Seine hilflose Trauer hat sich schließlich in Wut verwandelt. Willst du noch lange auf deine Mutter warten?", schimpfte er mit seiner Tochter. Auch er kann mit der Ohnmacht angesichts des Unwiderruflichen nicht umgehen. Was die gläubige Claire dem Mädchen über Jesus und seine Auferstehung berichtet, hält er selbst für Unfug. Er will, dass Ponette den Tod der Mutter einfach akzeptiert und fordert damit von seiner Tochter eine Stärke, die er selbst nicht aufbringt. Und weil er selbst nicht weiß, wie er um seine Frau trauern soll, kann er auch Ponette nicht zugestehen, auf ihre ganz eigene kindliche Weise mit dem Verlust umzugehen. Ponette muss ihr Leid deswegen allein bewältigen, denn ihr Vater ist dabei kaum ein Halt für sie. Da sind schon eher die anderen Kinder ein Trost, ein echtes Mitgefühl, die echtes Mitgefühl zeigen und Solidarität beweisen. Besonders Ponettes Cousin, der sie liebevoll mit einer imaginären Salbe einreibt. Ponette übernimmt einen letzten Versuch. Sie macht sich auf den Weg zum Grab ihrer Mutter, um sie endlich wiederzusehen. Mit ihren kleinen Händen wühlt sie in der frischen Erde und ruft weinend nach unten ins Grab: "Mama, ich bin da." Ponette ist trotz seiner inszenatorischen Krankheit und einer äußerlich armen Handlung ein Film von Ereignis, ein Ereignis von Film. Die Kinder des Regisseurs flüchten nicht wie die Erwachsenen vor der Trauer, kaschieren sie nicht. Sie lassen sich vorbehaltlos auf das Abenteuer des Glaubens ein, der ihnen Kraft gibt, ihren Schmerz durchzustehen und der ihnen hilft, sich wieder dem Leben zuzuwenden. Kinder sind ein Geheimnis, über das man nur staunen kann, flüstert uns der Regisseur in seinem Film Ponette immer wieder zu. Sie sind ein Wunder so groß wie das am Ende, als die Mutter dann tatsächlich vor Ponette auf einmal wieder dasteht. "Sie hat mir gesagt, ich soll lernen, glücklich zu sein", berichtet sie anschließend ihrem Vater. Ponette wird ihrer Mutter so in Erinnerung behalten, wie sie ihr am Grab begegnet ist. Lebendig, liebevoll, fürsorglich und heiter. Nichts wird dadurch ungeschehen, aber nun kann die Wunde zu heilen beginnen. Ponette wird wieder lachen. Ihre Gebete wurden erhört. Gott hat geholfen. Ich habe nun in meinem Beitrag verschiedene Filme aufgezählt und wie dort Menschen in Situationen der Not, der Ausweglosigkeit, aber auch der Freude sich an Gott wenden. Das waren Filme wie In deinen Händen, Forgiveness, Bad Lieutenant, Forrest Gump, Schindlers Liste, Breaking the Waves, Der Priester, Lola Rent, Pale Rider, City of God, Bruce Allmächtig, Vaya con Dios, Ponette oder auch Jesus, du weißt. Und diese Liste kann man beliebig weiter fortführen. Man muss sich selbst nur auf die Suche machen nach Gebet im Kinofilm. Es wird an so vielen Stellen gebetet, wo Menschen an ihre Grenzen kommen. Was Beten anbelangt, führt das Kino mal augenzwinkernd, mal ernsthaft Praxisbeispiele vor Augen und lädt seine Zuschauer zum Nachdenken ein. Das Kino schult die Wahrnehmung, sensibilisiert für das Nicht-Alltägliche im Alltäglichen und provoziert zur ausgiebigeren Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und mit sich selbst. Also Grund genug, auf die verschiedenen Gebetssituationen, Gebetsformen und Gebetsinhalte einzugehen und miteinander zu klären, worum es im Gebet geht und wie Beten geht. Gute Voraussetzungen für ein persönliches, lebensnahes Gebet. Man kann auch nach dem Kinobesuch damit beginnen. Ich möchte nun enden mit einem Gebet, das wir Geistlichen im Stundengebet jeden Samstagabend beten. Ein Gebet zu Christus. Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben. Unbewusst, wer dich nicht kennt. Sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Christus, du bist meine Hoffnung, mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Christus, dir neigt sich mein Geist. Christus, dich bete ich an. Christus, an dir halte ich fest, mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich, Herr, lieb ich allein, suche dich, folge dir nach. Und so segne sie an diesem Abend und alle Tage ihres Lebens, der eine und allmächtige Gott, der Gott Immanuel, der Gott, der mit uns ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Herr Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.